Das heisst, man hat mit Psychedelika ein sehr effektives Mittel, um sich können, mit dieser Sinnfrage auseinanderzusetzen. Und wie wir am Anfang schon gesagt haben von dem Gespräch, sind das Mittel, die nicht abhängig machen und wo das Schadenspotenzial sehr klein ist.
Willkommen zurück im Gespräch mit dem Florian. Schön, sind ihr wieder dabei. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann holt das unbedingt nach. Ich bin der Gabriel Imhof, Podcast-Host und spreche mit dem Dr. Florian Elicker.
Fadengrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind.
Es ist schon interessant, es ist fast so eine Renaissance am Laufen, was da anbelangt. Das heisst, es gibt extrem viele neue Bücher im Internet, auch der SRF, wo das Thema thematisiert. Es ist wirklich viel vorhanden. Wieso ist das so? Woher kommt die Renaissance jetzt wieder? Die ist ja schon in den 60er Jahren hat es die ja schon gegeben. Kannst du uns da ein bisschen orientieren, Florian?
Das ist richtig, was du jetzt sagst. Ich glaube, die 50er und 60er sind eine zentrale Zeitepoche in der gegenwärtigen Renaissance. Dort hat man bei uns diese Substanzen wieder entdeckt. Man kann mittlerweile zeigen, oder der Verdacht härtet sich, dass Menschen schon seit sehr lang, wahrscheinlich seit dem Anfang, aber ich weiß nicht, ob es da einen Anfang gibt überhaupt, oder? Aber dass Menschen sehr lange das Bewusstsein verändert haben mit Substanzen. Und wir gehen eigentlich immer in eine Phase, wo das weiter verbreitet ist, legitimer Phase von der Prohibition. Und man hat das in den 50er Jahren wieder entdeckt, im Westen, also in Nordamerika und Europa. Albert Hofmann hat 1938 LSD synthetisiert und dann ein Zeit später herausgefunden, dass es diesen Effekt hat. Das hat der Hofmann aus dem Mutterkornpilz abgeleitet und hat eigentlich nach etwas anderem gesucht. Und hat dann eben ein paar Jahre später herausgefunden, dass es die Art halluzinogenen Effekt hat. Und das ist dann hier von Sandro produziert worden und man hat gedacht, dass man mit dem mehr herausfinden kann über Psychose. Weil das, was er erfahren hat und was nachher auch andere Forscher erfahren haben, deutet darauf hin, dass es ein Zustand ist, der ähnlich ist wie Psychose. Es hat zuerst versucht, Psychose besser zu erforschen. Und dann hat man aber gemerkt, dass die andere Psychedelika auch sehr hilfreich sind in der Therapie. Und du hast es vorhin schon erwähnt, wenn es um Depressionen geht, um Abhängigkeitserkrankungen. Man hat dann später auch gemerkt bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Und man hat dann angefangen zu dem Forschen. Das ist einerseits LSD und da gibt es noch ganz andere Substanzen. Wichtig war auch der Gordon Wasson, der auf einer Reise in Mexiko sich interessiert hat für den Lokalgebrauch der Pilz, psychoaktiven Pilz. Und der hat eine grosse Reportage geschrieben im Life Magazine und die ist weitum beachtet worden. Und das hat eigentlich einen richtigen Run dann auf die Substanzen ausgelöst. Die Substanzen haben dann Eingang gefunden in Gegenkultur, Subkultur von der Hippie-Bewegung 60er Jahre in den USA, also die Alternativkultur. Und hat dort sehr viel von, sagen wir mal, der Perspektive der Weltsicht beeinflusst. Es hat aber auch zu einer kulturellen Panik geführt. Der Normalbürger, Normalbürgerin hat gesehen, da ist eine ganze Generation, die einen kompletten Lebensstil lebt. Und man weiss mittlerweile, dass die konservative Regierung dem auch nicht freundlich war. Das sind alles Kriegsgegner gewesen, im Vietnamkrieg damals. Und dann hat man das verboten. Damit man auch ein bisschen, also die Regierung hat das verboten in den USA, damit man das zu einem gewissen Grad wieder kann unter Kontrolle bringen, die Sozialbewegung. Und man hat aber hier in der Forschung, also es ist sehr viel Forschung, ist dann zu Ende gegangen, weil es einfach illegalisiert worden ist. Jetzt, in die zweite Renaissance, ist teilweise auch dort Medizin wieder angestoßen worden. Man hat dann in den 90er Jahren eine erste bekannte Studie, wo es darum gegangen ist, kann eine hochdosierte Psilocybin-Erfahrung eine mystische Erfahrung bewirken, ein mystisches Erlebnis bewirken. Und das ist weit beachtet worden und man hat dann wieder gemerkt, dass es eigentlich ein sehr vielversprechender Weg ist, um Leuten zu helfen, die eben an Angststörungen, Depressionen und so weiter leiden. Also dort ist man in der Psychiatrie auf der Medikamentenschiene nicht weitergekommen und dann hat man gemerkt, da ist nicht ein Wundermittel, aber sicher etwas Vielversprechendes. Und das hat dann die Forschung wieder lanciert.
Auch Menschen, die zum Beispiel krebskrank sind, ist ja auch ein Thema, dass Menschen, die wissen, sie sterben jetzt dann, dass sie können LSD nehmen zum Beispiel, LSD, und so eine andere Perspektive können gewinnen zum Leben.
Ja, richtig. Man hat, der Polen bringt dann verschiedene Beispiele und von dem her ist das Buch noch interessant, weil man so ein bisschen Aufschluss darüber bekommt.
Das Buch «Verändere dein Bewusstsein» heisst das.
Genau. «How to change your mind» im Englischen. Man muss, ist ein bisschen ein reisserischer Titel, aber es ist vielleicht ein bisschen typisch amerikanisch, aber das Buch ist sehr gut geschrieben. Er arbeitet eben auch die Geschichte relativ detailliert auf, vor allem die Renaissance, die stattgefunden hat, und man lernt viel darüber. Er bringt das Beispiel von dieser Eiskunstläuferin, also ein Coach, oder, wo eben, wie du sagst, an Krebs erkrankt ist.
Also eine junge Frau.
Das ist eine ältere Dame, die an Krebs erkrankt ist, der Krebs überwunden hat, aber nach paralysiert worden ist von ihrer Angst. Die ist die Angst einfach nicht mehr losgeworden. Und dann hat sie an so einer Studie teilgenommen und die hat dann auf ihrer Erfahrung ihre Angst symbolisiert gesehen, ihrem Körper, und hat deren Angst einfach gesagt, jetzt hau ab. Und das klingt jetzt ein bisschen blöd. Man kann nicht einfach sagen, man kann nicht im Alltag einfach sagen, die Angst zum Verschwinden bringen. Aber in diesem Zustand sind unter anderem so Sachen auch möglich. Und die ist nachher ihre Angst losgeworden. Das ist jetzt ein Beispiel, wo die Erfahrung relativ viel bewirkt hat. Häufiger ist es natürlich subtiler, dass man nachher im Gespräch mit dem Psychotherapeut an diesen Themen arbeitet. Aber das geht einfach dann besser, weil eben Hirn-Bewusstsein-Einheit quasi flexibler geworden ist.
Und wir sind jetzt mitten auf dieser, ich sage jetzt mal, Welle oder reitet auf dieser Welle von der zweiten Renaissance, wie sie gerne auch genannt wird. Wir kommen fast schon zum Ende des Gesprächs, aber etwas möchte ich doch noch ansprechen, und zwar ist ein anderer Autor, der doch auch eben mitreitet auf dieser Welle, und das ist Demura Rescu, wo ja sehr interessante auch Aspekte reinbringt, wo zum Beispiel, ich sage jetzt mal ganz frech behauptet, obwohl es durchaus auch Forschung dahinter steckt, dass Urchristen zum Beispiel inspiriert vom griechischen Volk so Substanzen auch eingenommen hat. Also er redet da vom gemischten Wein, dass man früher zu den antiken Zeiten wie immer auch angereichert hat mit Gewürz, Kräuter oder eben auch Pilz zum Beispiel, und dass da die mystischen Erlebnisse und auch quasi die ganze Evangelien auch durchdrungen sind von den Substanzen.
Ich finde das eine sehr plausible Hypothese. Er schafft die Geschichte ein bisschen auf und geht viel weiter zurück und leitet unter Rückgriff auf archäologische Forschung dar, dass eben der Mensch schon sehr früh angefangen hat, das Bewusstsein zu verändern, in ganz unterschiedlichen Kontexten. Was er auch relativ plausibel kann darlegen, ist, dass ihm zu der Zeit von Jesus in dem Kulturraum, sage ich mal, im Nahen Osten, Mittelmeerraum, dass die Kulturpraktiken von der Bewusstseinsveränderung weit verbreitet gewesen sind. Das weiss man aus Griechenland, wo es die sogenannte Eleusis, das Eleusis-Mysterium gegeben hat, wo praktisch die ganze griechische Elite einmal hergepilgert ist. Es hat strikte Geheimhaltung gegolten, man hat eigentlich nichts darüber geschrieben, aber das, was man kann aus den wenigen Fragmenten oder Andeutungen herauslesen kann, deutet wirklich auf eine bewusstseinsverändernde Erfahrung hin. Also da sind alle grossen oder die meisten grossen griechischen Denker, die wir da aus dem Philosophieunterricht kennen, dabei gewesen.
Einmal im Jahr, oder wie ist das?
Es war einmal im Leben gewesen, aber es war verbunden gewesen mit einem grossen Ritual. Ja. Und in diesem Kulturraum muss sich eine neue Religion auch behaupten. Oder? Und es tönt für mich darum sehr plausibel, dass man Praktiken übernommen und angepasst hat. Und das ist natürlich heute schwierig, das so direkt formulieren, weil so wie ich die christliche Religion miterlebt habe in meiner Jugend, hat man den gesellschaftlichen Diskurs von Drogen sind schlecht übernommen. Und
auch stark moralisiert.
Stark moralisiert, genau. Und dann passt es wie nicht zum gegenwärtigen Selbstverständnis, dass jemand so eine intensive, sagen wir, spirituelle Erfahrung kann haben. Was der Moralismus auch ein bisschen andeutet, ist, dass natürlich im Urchristentum sehr viele verschiedenartige Schriften entstanden sind und viele von denen sind nicht kanonisiert worden. Du kennst dich da besser aus als ich, oder? Das wäre eigentlich das, was man Gnostizismus nennt, wo die Grundkonzeption ist, dass die religiöse Erfahrung in einem selber drin ist und dass man Gott eigentlich nur in sich selber erfährt, durch Selbstsuche in sich selber findet, in sich selber erfährt. Und das korrespondiert eigentlich mit der Literatur von der Erfahrungsbericht von Leuten, die heutzutage Psilocybin oder LSD nehmen. Dass die Erfahrung vom Göttlichen, Transzendenten sehr intensiv ist und dass das als Einheit erfahren wird. Das heisst, ich und das Göttliche sind sehr stark verbunden. Das heisst, wenn man die Erfahrungsbeschreibungen nimmt und schaut, was der Muraresco schreibt, dann klingt das für mich plausibel. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe da nicht ein Interesse daran, dass das stimmt oder nicht stimmt. Aber mir geht es darum, zum einfach zu schauen, was berichten die Leute, was erfahren die Leute. Ja. Und ich finde, also gerade als Soziologe finde ich, und das hast du vorher angetönt, oder? Ist es gut, wenn man Moralisierung mal rausnimmt, ja, und einfach mal schaut, was ist da passiert. Man muss vielleicht dann nochmals ein Beispiel von dem Mensch bringen, der das Leben lang meditiert. Und wir wissen beide, das ist eine sehr aufwendige Angelegenheit. Man kann es vielleicht nicht immer so gut, wie man gerne möchte. Und man hat aber dann vielleicht schon intensive Erlebnisse. Und dann kommt jemand, der mit einem Mittel direkt ein sehr intensives Erlebnis hat. Also hast du vielleicht jemanden, der sich sogar professionell das Leben lang mit Religion auseinandersetzt und schon Zugang findet zu Gott und dann kommt jemand und sagt, du, ich habe Gott selber erlebt. Oder? Und das ist natürlich eine schwierige Erfahrung. Aber das würde ich einfach einmal, ich würde von dem ein bisschen Abstand nehmen, von dieser Bewertung und vielleicht einmal heranschauen, ja, was erleben die Leute und inwiefern könnte man das auch, sagen wir, aus einem christlichen Kontext deuten und auch das als Gotterfahrung oder Sakralerfahrung im christlichen Kontext anschauen und vielleicht sogar akzeptieren. Aber der Muraresco stellt einfach das als Hypothesen auf. Also es ist keineswegs endgültig bewiesen. Aber ich glaube, es ist sicher ein interessanter Weg, den man könnte gedanklich verfolgen.
Wir sind jetzt zum Schluss kommt aus dem Gespräch, Florian. Gibt es etwas, was du noch möchtest, quasi als Prognose mit uns auf den Weg geben? Wie wird sich das weiterentwickeln und wie wird das weitergehen mit dieser Geschichte aus deiner Perspektive?
Das Interessante ist bei diesen Psychedelika, dass gerade Leute, die das zu einem bestimmten Zweck nehmen, beispielsweise zur Linderung oder Heilung von Problemen, immer eine umfassende Erfahrung haben. In den allermeisten Fällen. Sie haben auch eine mystische Erfahrung. Das heisst, Heilung von Beschwerden sind immer auch verbunden mit fundamentalen Erfahrungen von der eigenen Existenz. Man gewinnt eine Einsicht über das eigene Leben, über die menschliche Existenz. Das heisst, es tangiert die Sinnfrage. Die Sinnfrage ist natürlich eine sehr wichtige Frage, die meines Erachtens in den meisten Kulturen und in vielen Zeitepochen sehr zentral war. Das heisst, man hat mit Psychedelika eine sehr effektives Mittel, um sich können, mit dieser Sinnfrage auseinanderzusetzen. Und wie wir am Anfang schon gesagt haben von dem Gespräch, sind das Mittel, die nicht abhängig machen und wo das Schadenspotenzial sehr klein ist. Man darf es nicht trivialisieren, aber ich wünschte mir, dass eine offenere gesellschaftliche Debatte darüber geführt wird und dass man sich aktiv überlegt, inwiefern man den Leuten nicht erlauben will, sich auf die Art mit der Sinnfrage vom Leben auseinanderzusetzen.
Dann bin ich gespannt, was du uns noch zur Verfügung stellst und die Gesellschaft, die wir drin leben, wirst beeinflussen. Danke mal, Florian, für das Gespräch.
Danke auch, Gabriel. Ich finde es toll, dass ihr auf eurem Podcast Zeit und Raum nehmt, auch für das Thema.
Wie habt ihr das Gespräch gefunden? Was haltet ihr von dieser Thematik? Und braucht es eine breitere öffentliche Debatte zu Drogen, Psychedelika und deren Wirkung? Teilt eure Meinungen doch mit uns und nehmt Kontakt auf via feedback@fadengrad-podcast.ch oder über unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook und TikTok. Gerne könnt ihr auch auf Spotify eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Für mehr Informationen besucht unsere Internetseite www.fadengrad-podcast.ch. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.
Fadengrad.